Heute habe ich ganz interessante Gäste aus der Schweiz und ich muss gleich dazu sagen, die beiden waren schon mal bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, dass ihr nochmal da seid. Ist aber auch so, dass ich ja ganz selten auch auf die Idee komme, jemanden nochmal einzuladen. Bei euch war das aber schon so, weil wir hatten da schon mal ein Gespräch, ich glaube im Oktober 2021. Das war super interessant. Man muss auch sagen, ihr habt da einige Entwicklungen schon mal vorweggenommen, also vieles schon antizipiert, was am Markt passieren wird. Also kann sich gerne jeder nochmal anschauen. Ich blende es auch gerne nochmal ein, das erste Gespräch. Und deswegen bin ich extrem froh, dass ich jetzt heute euch nochmal gewinnen konnte. Und zwar geht's um ja das Fondsmanagement von der Quantex AG, Peter Frech und der Fondsanalyst. Den Namen, den müssen Sie mir nochmal sagen jetzt gleich, bevor ich den falsch ausspreche. Also stellt euch doch gerne kurz vor und dann reden wir über das, was ihr erwartet in diesem Jahr, was mit eurem Fonds Quantex Global Value, was da so passiert. Und wir werden auch bestimmt einige konkrete Namen nennen, deswegen schon mal gleich vorab keine Anlageempfehlung. Wir reden hier einfach nur mal über Meinungen, über Einschätzungen und es soll keine Anlageempfehlung für euch sein. Und jetzt herzlich willkommen in die Schweiz zu euch und wie gesagt, ganz kurz vielleicht mal eine Vorstellung noch.
Also ich bin Peter Frech, ich bin der Manager des Quantex Global Value Fonds seit Auflegung 2008.
Ja, und ich bin Livio Arpagaus, das ist ein schwieriger Name.
So war es, genau.
Arpagaus kommt auch davon, also ich bin der Albert Klaus, seit 8,5 Jahren dabei, manage auch zusammen mit Peter und Moritz Nebel den Global Value und den Multi-Asset Fonds.
Genau, ihr habt doch so einen Mischfonds, ne? den Multi-Asset Fonds von Quantex. Genau, können wir auch gerne drauf eingehen. Ja, ich würde vielleicht einfach mal so starten. Wir stehen ja jetzt am Anfang vom Jahr 2024, ist ja jetzt noch in den ganz frühen Anfangszügen das Jahr. Was erwartet ihr euch von dem jetzt kommenden Jahr? Und auch vielleicht einen kleinen Rückblick, die letzten 12 Monate lief es ja nicht ganz so doll bei euch jetzt.
Mhm. Ja. Genau, also vielleicht zuerst der Rückblick für uns war 23 kein so gutes Jahr, also wir waren zwar auch im Plus, aber die relative Performance war nicht gut, weil wir waren natürlich bei diesen großen sieben, den glorreichen sieben Megatech-Aktien nicht mit dabei. Und wenn man die nicht hatte, gab es nicht viel zu holen an der Börse. Aber für uns Value-Investoren eben waren diese Aktien einfach viel zu teuer. Ausblick 24, wir glauben, es wird nochmal ein wirklich schwieriges Jahr, eben das 23 ging erstaunlich glatt, obwohl viele ein schwieriges erwartet hatten. Jetzt könnte es umgekehrt sein. Viele haben das Gefühl, Risiko ist raus, Rezession kommt nicht. Entsprechend kann es gut sein, dass 24 eben dann überraschend schwierig wird für viele. Mhm. Aber so oder so eben, wir sind immer vorsichtig mit Jahresprognosen, das ist nicht unsere Stärke. Sondern wir schauen eigentlich bottom-up auf Titelebene, was offeriert uns der Markt günstig.
Ja, letztes Jahr war wirklich ein verzerrtes Bild. Vielleicht noch ein Beispiel, zum Beispiel also die großen, die Magnificent Seven, also diese Tech-Aktien in den USA, alle kennen sie, Microsoft, Apple und so weiter, die haben im Durchschnitt 80% Rendite gemacht. Der Rest des US-Aktienmarkts hat sich nicht wirklich bewegt. Und weil die halt so ein starkes Gewicht haben, im S&P sind es 30%, im MSCI World 20%, haben die eigentlich die Mehrheit der Rendite erwirtschaftet vom letzten Jahr. Obwohl die Märkte jetzt gestiegen sind, finden wir aber jetzt zurzeit ein bisschen mehr Opportunitäten, weil es halt im letzten Jahr auch viele Verlierer gab, die 20%, 30%, 40% verloren haben. Und das widerspiegelt der Markt, also der Index halt nicht. Und deshalb ist jetzt so, dass unsere Aktienquote im Global Value ein bisschen tiefer ist, als es vor 12 Monaten der Fall war.
Also die Cashquote meinst du? Also wir haben mehr Aktien wieder gefunden, in die wir investieren können. Mhm. Das war eben spannend, dass ähnlich so ein bisschen wie im 2021 auch eben durch den starken Anstieg dieser großen sieben Tech-Aktien wurde wie so dem Rest des Marktes
Geld oder Sauerstoff entzogen und entsprechend wurde, gibt es dort eigentlich wieder mehr günstige Aktien für uns zu finden, als jetzt noch vor einem Jahr oder so.
Weil also ihr seid auf Einkaufstour im Moment.
Genau, tendenziell sind wir eher wieder am Kaufen. Können wir auch gerne noch darüber sprechen, was wir so kaufen oder gekauft haben. Aber spannend ist einfach eben diese extreme Konzentration, oder ich meine, Apple alleine ist größer als der ganze deutsche Aktienmarkt. Microsoft entsprechend auch, Nvidia auch schon fast. Also das zieht einfach extrem viel Geld und Aufmerksamkeit und Anlegerinteresse auf sich. Und abseits davon gibt es dann eben wieder für uns aus Value-Sicht interessante Titel zu haben, die ideal nicht so im Rampenlicht stehen.
Weil eben viel Kapital einfach nur in diese immer wieder gleichen Unternehmen fließt und eben dann eben weniger Kapital übrig bleibt für die eigentlich wertvolleren Unternehmen, also aus Value-Gesichtspunkt, ne? So verstehe ich es richtig. Ist da auch so eine Kritik mit drin an vielleicht Indexfonds, die ja per se ja automatisch in die großgewichteten Unternehmen investiert?
Ja, es ist eine Momentumstrategie. Das muss man sich bewusst sein. Das passives Anlegen ist Momentum, also man kauft mehr dazu von den Aktien, die sehr gut laufen. Man kauft tendenziell jedes Jahr auch ein teureres Portfolio, wenn die Börse steigt. Und bis jetzt hat es gut funktioniert, weil passives Investieren hatte viel Rückenwind, weil im 2000, also vor der Finanzkrise oder innerhalb der Finanzkrise war es so, dass passive Anlagen, ETFs, etwa 5% des Kapitals verwaltet haben in den USA. Jetzt ist über 50%. Also der Schub von 5 auf 50%, das ist halt sehr, sehr viel Liquidität in passive Anlagen geflossen, was dann halt den Index nach oben gepusht hat und die großen Werte. Wie es weitergeht, ist natürlich die Frage. Geht es Richtung 70% oder ja? Funktioniert der Markt überhaupt noch, wenn alle nur noch passiv investieren? Das sind interessante Fragen, aber ich glaube, der große Teil des Rückenwindes, der ist hinter uns für passive Anlagen.
Und wir haben ja auch im 2022 schon mal gesehen, wie es auch in die andere Richtung dann gehen kann, oder? Also, wie das Spiegelbild zu 23 war, im 22 eben der Markt und allen voran eben auch die großen Tech-Aktien waren dann am stärksten im Minus, weil eben diese passiven Wechsel aushatten.
Das wurde ja auch schon auf passiver Seite immer wieder jetzt erkannt, ne? Dass da vielleicht auch irgendwelche Ungleichgewichte sind. Gibt es ja auch erste Lösungsmöglichkeiten, da etwas gegenzuwirken, gegen diese hohe Gewichtung. Dann muss man auch sagen, natürlich ist klar, dass ihr als Vertreter des aktiven Fondsmanagements natürlich auch für diesen Investmentstil spricht, das ist ganz klar. Muss aber auch sagen, dass ihr erstens mal über viele Jahre ja auch gezeigt habt, dass ihr den Index schlagen könnt. Das kann man beim Quantex Global Value auf jeden Fall über eine längere Zeitphase sehen. Und was man eben auch bei euch im Fonds ganz klar erkennt, das ist tatsächlich aktiv. Ja, da hat man ja schon mal drüber geredet, dass es da auch viele gibt, die sogenannte Index-Schmuser eigentlich nur das nachbauen, was der Index vorgibt. Das ist bei euch definitiv nicht der Fall. Ne? Also da ist wirklich einiges an eigener Überlegung drin. Und wenn die noch erfolgreich ist, umso besser. Ne? Von daher ist das bestimmt ein gutes Beispiel für aktives Management, was ihr macht mit dem Global Value.
Ja, ich glaube, das ist ein großes Problem. Es gibt also die Studien, die zeigen, ja, 90% der aktiven Manager schlagen den Index über 10 Jahre nicht. Da sind halt auch so diese quasi passiven Fonds auch drin. So Bankfonds, globale, die haben dann auch alle großen Aktien natürlich drin. Also ich finde so, der Schweizer Aktienmarkt ist so der perfekte Markt, um so quasi passive, aktive Fonds ausfindig zu machen, auszumerzen. Weil in der Schweiz ist so etwa die Hälfte der Marktkapitalisierung ist in Nestle, Roche und Novartis.
Genau, ihr habt ja große Klumpen, ne?
Schweizer Aktienfonds von Banken, zum Beispiel, die haben ganz klar die größten Positionen mit Abstand, sind diese drei Aktien. Und da muss man sagen, ja, dann würde man lieber einen ETF kaufen anstatt so ein Fonds von der Bank, weil die Rendite wird dieselbe sein, einfach die Managementgebühr wird dann noch größer sein, sprich Netto-Rendite ja. für die Anleger dann weniger.
Genau, genau. Also man kann den Markt nur schlagen, wenn man etwas anders macht als alle anderen, ja. oder man kann nicht praktisch dasselbe Portfolio haben wie alle und höhere Gebühren verlangen. Das geht natürlich unmöglich.
Sollte man nicht, man tut es aber trotzdem. Ne?
Ja, ja, es wird viel gemacht, es ist bequem, oder? Es ist kein Karriererisiko dabei, wenn man neuer Index bleibt. Aber wirklich den Markt schlagen kann man nur, wenn man halt sehr weit weggeht.
Das ist klar, ja.
Vom Marktportfolio.
Ja. Ja, es hat auch vieles ja mit Psychologie zu tun. Sie sind ja auch gelernter Psychologe, Herr Frech, stimmt's?
Ja.
Genau, und klar, als Manager kann man, wenn man einen aktiven Ansatz macht, zwar auch gewinnen, aber auch ganz groß verlieren. Ne? Und da ist vielleicht dann doch der bessere Weg für viele, rein psychologisch, komm, dann schmuse ich ein bisschen mit dem Index. So ganz schief gehen kann es eigentlich ja nicht. Und wenn es gut läuft, sind ja doch alle irgendwie überwiegend dann auch zufrieden. Ne?
Genau.
Okay, ich habe jetzt noch im Anlegerbrief, also ihr habt ja jeden Monat so einen Anlegerbrief, finde ich übrigens sehr lesenswert. Ich werde auch die aktuellen verlinken. Dem Anlegerbrief von Dezember lese ich aber auch ziemlich düstere Szenarien, wie beispielsweise ein dritter Weltkrieg. Ist das was ihr tatsächlich auf dem Schirm habt?
Also auf dem Schirm haben ist natürlich falsch formuliert. Das sind Dinge, die man nicht konkret voraussagen oder irgendwie einberechnen kann mit Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswert oder sowas. Aber es ist mindestens ein Szenario, das wir für im Bereich des Möglichen ansehen. Also dass es irgendeine Form von Eskalation um China und Taiwan gibt. Und rein aus unserem Vorsichtsprinzip eben, dass wir generell Situationen, auch Einzelaktien vermeiden wollen, die quasi über Nacht auf Null fallen können, wertlos werden, haben wir uns eben auch entschieden, dass wir nichts in China oder Taiwan investieren wollen, weil dort einfach das Risiko zu groß ist, dass über Nacht praktisch wie mit Russland dann irgendetwas passiert, die Aktien vielleicht gesperrt werden, vom Handel ausgesetzt, sanktioniert, was immer.
Okay.
Dieses Risiko quasi eines Totalverlustes in kurzer Zeit wollen wir einfach auf jeden Preis vermeiden, wenn es irgendwie geht. Und es geht, weil es gibt genug andere Aktien auf der Welt, außerhalb Chinas, die attraktiv sind.
Also der Konfliktherd jetzt China-Taiwan ist für euch jetzt auf jeden Fall irgendwo erhöht. Was ist mit Ukraine?
Gut, so traurig wie es ist, das hat man sich ein bisschen dran gewöhnt, oder? Momentan scheint es nicht zu eskalieren. Es könnte natürlich theoretisch nochmal eskalieren. Aber eben diese großen Makrorisiken, das Grunddilemma, das man ja da immer hat, oder? Extreme Szenarien oder Eskalationen sind immer möglich, aber will man dann prophylaktisch bei jedem möglichen Extremrisiko das ganze Portfolio verkaufen, alles in Cash, Gold und Munition oder Lebensmittel, was immer investieren. Das kann man schon machen, aber auf lange Sicht eben wird man damit kein Erfolg haben in der Regel.
Okay, aber das generelle Risiko, dass da irgendwo eskaliert, das ist für euch gestiegen?
Das würde ich schon sagen. Also ich meine, die Welt ist viel unsicherer als noch vor 10 oder 20 Jahren. Und wenn
so?
die Märkte, wenn man so die Risikomasse am Markt anschaut, die widerspiegeln das eigentlich nicht, aber das ist halt eben Teil dieses Dilemmas auch. Also wie man als professioneller wie auch privater Investor da zunehmen, soll man jetzt alles verkaufen und quasi in den Bunker gehen, einfach auf Verdacht, das macht wie keinen Sinn. Also tradet und investiert man wie gehabt weiter, als wäre nichts geschehen.
Okay. Ja, weil viele ja auch sagen oder oftmals gesagt wird, es war schon immer problematisch in der Welt. Es war noch nie irgendwie alles sicher, ne? Und das ist nur so ein Rückschaufehler vielleicht, wenn man denkt, jetzt ist alles viel schlimmer als vorher. Oder Sie meinen aber schon, dass es so ist.
Ich glaube schon, das ist ein Fehler. Es gibt viele, die sagen, ja, die Welt war noch nie so unsicher wie heute. Ich meine, wenn man sich den Zweiten Weltkrieg anschaut.
Es gab auch schon andere Zeiten. Oder, ne?
Aufrüstung mit Russland, Kalter Krieg, da war es genau auch so unsicher. Man merkt halt einfach, dass die Leute überhaupt keine Angst haben. Und das ist so ein bisschen ein Indiz, dass man selber halt vorsichtiger sein sollte für uns.
Genau, also die Leute haben wenig Angst vor geopolitischen Risiken, aber vor allem auch eben wenig oder keine Angst vor Rezession, vor Kreditzahlungsausfällen bei Anleihen zum Beispiel, Unternehmenspleiten. Da sieht man generell eben, wenn man die Risikoaufschläge anschaut, bei den Anleihen wie auch bei den Aktien, dass die Leute wenig Angst haben. Das ist quasi wieder so. 22 war ein bisschen Stress, aber nach 23 jetzt ist quasi wieder alles wird gut. Friede, Freude, Eierkuchen. Und das sieht man in den Kursen. Das ist das, was uns quasi beunruhigt. Oder wir machen keine konkreten Prognosen. Es wird jetzt das geschehen oder das geopolitisch oder auch makro, volkswirtschaftlich. Aber wir sehen einfach, dass die Leute wenig Angst haben. Wir sehen das auch bei den Titelbewertungen, dass eben zum Beispiel defensive, qualitätsstarke Unternehmen sind relativ günstig. Die Leute suchen nicht den Schutz in den sicheren Häfen. Dasselbe bei den Anleihen, sondern die Leute sind eigentlich sehr wieder da bereit, Risiko zu nehmen. Und je mehr das die anderen machen, desto mehr neigen wir dann dazu, eben in die Defensive zu gehen, Qualität, gute Bilanzen zu kaufen. Okay. Und eher ein bisschen den Kopf einzuziehen.
Quantex oder beziehungsweise Quant kommt ja davon, dass er alles im Prinzip irgendwie misst, ja, also alles datenorientiert stattfindet. Wie misst ihr jetzt die Tatsache, dass die Leute einfach da vielleicht zu sorglos sind im Moment?
Ja, es gibt halt mehrere Faktoren. Also man kann sich natürlich die Volatilität, also den Volatilitätsindex anschauen. Man kann sich die Kreditaufschläge anschauen für schlechte Schuldner gegenüber Staatsanleihen, die sind alle relativ tief. Gleichzeitig ist es aber auch so, uns interessiert auch sehr, zum Beispiel, welche Sektoren laufen jetzt an der Börse gerade gut oder schlecht, und was man jetzt so die letzten 6 Monate von 2023 gesehen hat, ist, dass so defensive Sektoren wie der Gesundheitssektor oder Konsumgüter, Nahrungsmittelhersteller, die waren alle schlecht. Die haben dann plötzlich 25% mehr verloren innerhalb von ein paar Monaten. Und das hatte sicher auch damit zu tun, dass die Zinsen halt stark gestiegen sind und viele wurden so als Anleihenersatz gekauft. So ganz nach dem Mantra, wenn ich kein Geld oder keinen Zins mehr bekomme, dann kaufe ich halt eine Nestle, da kriege ich 2% Dividendenrendite, das ist genauso sicher. Aber das andere halt auch, dass die Leute halt auf diesen Technologiezug aufgesprungen sind, mit der künstlichen Intelligenz, die ganze Geschichte. Und dann hat sich der Markt auch entschieden, okay, es gibt ein Soft Landing, es gibt keine Rezession. Und dann fragt man sich natürlich, ja, wieso brauche ich so eine langweilige, keine Ahnung, Danone, Nestle, Coca-Cola. Kaufe ich doch lieber noch ein bisschen mehr Nvidia.
Ja, genau. Und wir sehen das halt bei unseren quantitativen Screenings, die wir da machen. Welche Aktien sind günstig? Und da haben wir jetzt gesehen, die letzten Monate, dass eben in der Tendenz qualitativ gute, eher Firmen aus defensiven Branchen mit guten Bilanzen, die sind relativ gesehen erstaunlich günstig geworden, eben die Kurse oft 20-30% gefallen. Und auf der anderen Seite zyklische Firmen und natürlich die Tech-Werte oder generell auch, würde ich sagen, schlechte, schrottige Firmen mit schlechten Bilanzen, die haben sich sehr erholt, also die sind relativ gesehen teurer geworden und eben die defensive Qualität ist relativ gesehen billiger geworden. Und dann kaufen wir halt immer das, was die Leute nicht haben wollen in der Tendenz, was gerade günstig wird.
Okay. Also grundsätzlich gibt es ja da auch einen Value-Investor in den USA namens Warren Buffett, der ja auch wahrscheinlich ein paar Ähnlichkeiten mit euch auch hat vom Investmentstil, würde ich schon sagen. Ja, aber der investiert zumindest in Apple. Das ist jetzt bei euch kein Thema, Apple?
Moment nicht, also wir waren auch schon mal 2016, 17, 18 in Apple investiert. Da war es wirklich eine Value-Aktie, also die wurde da teilweise mit 10% Free Cashflow Rendite gehalten, also nur zum Zehnfachen des Free Cashflows. Die war sehr günstig, weil eben der Markt geglaubt hat, Apple hat jetzt den Peak gesehen, die wachsen nicht mehr. Dann sind sie trotzdem gewachsen und die Aktie gestiegen. Mittlerweile ist sie aber auch viel teurer geworden. Also mittlerweile wird sie eher zum 30 oder 40-fachen Free Cashflow gehandelt, obwohl sie jetzt eben wirklich nicht mehr wächst. Das macht für uns auch keinen Sinn, oder eine Aktie mit 3% Free Cashflow-Rendite kaufen, die nicht wächst. Seit 5 oder 6 Quartalen wächst Apple nicht mehr. Ist auch schwierig, sich vorzustellen, wie man auf dieser Größenbasis noch groß wachsen kann. Dann ist es eben nicht mehr interessant für uns. Aber wenn auch die Erwartungen 2016 tief waren, war es tatsächlich ein interessantes Investment für uns gewesen, ja.
Ist das so eine entscheidende Größe für euch, der Free Cashflow?
Genau. Das ist eigentlich so das Zentrale. Also wie viel Geld bleibt am Schluss eigentlich nach Investitionen in neue Anlagen eben für die Aktionäre übrig? Oder wir sehen Aktien immer als Anteile an Unternehmen an, die auch gar nicht an der Börse gehandelt sein könnten. Also morgen die Börse zugeht, Dritter Weltkrieg oder was immer, müssen wir auch damit leben können, dass die Firma mal eben ein paar Jahre nicht gehandelt wird. Also entsprechend eben all diese Greater Fool-Strategien, man kauft heute eine teure Nvidia, um sie übermorgen noch teurer irgendein Greater Fool verkaufen zu können, das ist nicht unser Ding, sondern wir schauen halt wirklich an, wie wenn wir die ganze Firma kaufen oder besitzen würden, auch wenn die Börse zu ist, wie viel Geld bleibt da für uns als Eigentümer übrig in Form eben dann von Dividenden oder Aktienrückkäufen. Wenn die Börse aufhört.
Interessanter Ansatz. Ja, also ihr habt viele Zahlen, wertet ihr aus, dann habt ihr im Prinzip so ein paar Unternehmen, die halt vielleicht gut abschneiden. Schaut ihr jetzt noch auf das Management von der jeweiligen Firma?
Ja, aber auch zahlenbasiert.
Okay, wie geht das?
Es ist so, wir versuchen zu verstehen, wissen die Manager, wie man mit Geld umgeht oder nicht. Und da versuchen wir zu erörtern, was waren so die Entscheidungen in den letzten 15 Jahren als Beispiel. Das sieht man auch im Cashflow-Statement. Was haben die Manager mit dem Geld gemacht? Haben sie zum Beispiel Dividenden bezahlt oder Schulden gemacht, Schulden zurückbezahlt oder eine Eigenkapitalerhöhung durchgeboxt oder haben sie Aktien zurückgekauft? Und was wir uns anschauen, ist zum Beispiel, wenn Manager Aktienrückkäufe machen, zu welchem Preis hat das stattgefunden? War da die Aktie teuer oder war sie günstig? Weil man zum Beispiel sieht, die kaufen immer Aktien zurück. Wenn die Aktie günstig ist, dann ist das hervorragend. Das passiert praktisch nie, das kann man an einer Hand abzählen. Oder machen sie, wenn alle sorglos sind und die Gewinne sprudeln, Aktienrückkäufe, wenn die Aktie sehr teuer ist. Das würde uns dann zeigen, ja, okay, sie sind eher prozyklisch und nicht preissensitiv. Und so versuchen wir einfach ein bisschen zu verstehen, okay, wie gut ist das Management in der Kapitalallokation? Weil viele glauben, oder ich glaube, viele verstehen nicht, auch viele Manager verstehen nicht, was ihre Aufgabe effektiv als CEO oder CFO ist. Es ist nicht mehr das Grundgeschäft, das Tagesgeschäft zu managen, sondern das Geld zu verwalten der Firma, das erwirtschaftet wird. Das sieht man halt in den Zahlen. Und das für uns ist auch wichtig. Wir sagen immer, talk is cheap. Also uns interessiert weniger, was die Leute sagen, sondern wir wollen sehen, was sie in der Vergangenheit gemacht haben.
Ihr geht ja auch, glaube ich, nicht zu den Unternehmen hin, ne? Das habe ich noch so in Erinnerung. Also ihr besucht die nicht, ne? Zum Essen gehen abends und so. Macht er nicht.
Keine Firmenbesuche, keine Manager-Meetings. Eben auch waren dort sehr stark auf der psychologischen oder emotionalen Ebene halt auch beeinflusst wird dann. Auf verschiedene Weise, und das wollen wir eigentlich vermeiden, darum eben auch dieser quantitative Ansatz, dass uns quasi Zahlen und Fakten interessieren und eben nicht billige Reden und persönliche Sympathien oder
Antipathien. Kann ich gut verstehen. Also das passiert dann schon, ne? Dass die dann wahrscheinlich jetzt Kollegen von euch einladen und da ein bisschen etwas hofieren und vielleicht irgendwie versuchen zu beeinflussen. Das passiert schon.
Ja, natürlich. Und eben auch, wenn man sagt, ja, ich bin Profi, ich bin dagegen gewappnet. Ich glaube, das geht eben auch sehr subtil, oder wenn sie nur schon in eine Firma investiert sind und einfach dort die Leute kennen, eben mal mit dem CEO ein paar Mal geredet, der war vielleicht ganz sympathisch.
Und wenn dann tut's man sich,
kommen, ist es extrem schwierig, da objektiv zu bleiben, weil diese Aktie, da ist dann ein Gesicht, eine persönliche Beziehung damit verbunden. Das fühlt sich ein bisschen wie Verrat an, wenn man die verkauft.
Und das ist uns lieber, eben keine persönlichen Beziehungen zu den Aktien zu haben, sondern für uns sind das quasi abstrakte Wertpapiere. Ja. Keine Menschen dahinter.
Verstehe. So, nee, kann ich gut nachvollziehen. Gibt es ein Management, wo er sagt, von einer Firma, die sind echt top und würden oder machen eigentlich alles richtig aus eurer Sicht? Oder würdet ihr jetzt da keine konkret nennen wollen?
Eins, das mir in den Sinn kommt, gerade zur Zeit, ist, die Firma kennt man wahrscheinlich gar nicht so gut, in den USA, heißt Ameriprise Financials. Ich weiß den Namen gar nicht mehr, hat so einen italienischen Nachnamen, ist aber Amerikaner. Und was man dort halt einfach sieht, ist, das ist so eine Finanzberatungs-, Vermögensverwaltungsfirma. Also, die haben 10.000 eigene Finanzberater mit Endkunden, die dann Fonds und Anlagen anbieten. Aber sie haben 2009 auch von Bank of America das Columbia Threadneedle-Geschäft, das Fondsmanagement-Business gekauft. Und wenn man da die Historie anschaut, also es war wirklich so, 2009 in der tiefsten Finanzkrise haben sie einen Fondsmanager gekauft. Das war natürlich sehr gut, weil da waren die Aktienpreise ja sehr tief, das verwaltete Vermögen war sehr gedrückt, deshalb war der Preis enorm günstig, den sie bekommen haben. Dann haben sich die Märkte und die verwalteten Vermögen wieder erholt. Und dann hat man gemerkt, dass sie plötzlich bei sehr, sehr tiefen Preisen Aktien zurückgekauft haben und das jetzt eigentlich ständig machen. Also da sieht man, das Geld wird direkt wieder zurückgegeben, das nicht gebraucht wird. Und da scheint so, dass der CEO wirklich versteht, was ist günstig, wann muss ich welchen Schritt machen. Und das hat sehr, sehr viel Wert geschaffen für die Aktionäre.
Okay, da haben wir schon ein Positivbeispiel dann. Wie ist die Firma nochmal? American?
Ameriprise Financial.
Ameriprise Financial, okay.
Muss ich mir auch sagen, ist momentan aber nicht in unserem Fonds drin, ist uns ein bisschen zu teuer. Ja. Das ist halt auch das Dilemma, oder? Dass dort, wo offensichtlich gut gearbeitet wird, diese Aktien sind tendenziell dann oft schon zu teuer, auch für uns. Obwohl wir immer so ein bisschen versuchen, wenn es wirklich gut läuft oder dass die Kapitalallokation sehr gut ist, dass wir dann auch ein bisschen großzügiger sind in der Bewertung. Aber jetzt in diesem Fall eben ist es uns ein bisschen zu teuer. Zum Beispiel eine andere Firma, die einen guten Job gemacht hat, Mettler Toledo, das ist ein schweizerisch-amerikanisches Doppelunternehmen, Weltmarktführer bei Präzisionswagen, sehr gutes, hochmarschiges Geschäft und die haben einfach über die letzten 20 Jahre auch immer eigentlich den ganzen Free Cashflow in Aktienrückkäufe investiert. Relativ linear, also nicht so antizyklisch, das wäre dann noch besser, oder wenn man so vor allem Rückkäufe viele macht, wenn die Aktie gefallen ist. Aber die haben das auf jeden Fall schön durchgezogen und eben, was glaube ich sonst immer die Versuchung ist eben dieses Empire Building, oder dass die Manager den Free Cashflow nehmen und irgendwie anfangen, Konkurrenten oder sogar fremde Geschäftsbereiche aufzukaufen, um ihr Imperium quasi zu erweitern. Und das ist meistens eben Geldverschwendung. Wenn man eine gute Firma, gutes Kerngeschäft hat, dann macht es sehr viel Sinn, den freien Cashflow immer wieder in dieses Kerngeschäft quasi zu reinvestieren. Wenn es nicht im Business geht, dann eben über Aktienrückkäufe an der Börse.
Aber solche Unternehmen sind ja auch schon ein bisschen kleiner jetzt und vielleicht für die Größe von eurem Fonds schon fast zu klein?
Ja, so Mettler ist jetzt irgendwo bei, glaube ich, 11 Milliarden Börsenwert. Das ist noch ganz ordentlich schon eine mittelgroße Firma. Aber sonst, ja, gibt es oft natürlich schon das Problem, dass Firmen zu klein geworden sind für unseren Fonds mit über einer Milliarde Assets
an der Volumen, Menschen. Ne? Ja. Das heißt, wenn so ein Unternehmen euch gut gefällt, kommt das auf so eine Art Watchlist, kann man sagen. Ne? Und weil es noch zu teuer eventuell ist, wie jetzt das eben genannte, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, da jetzt zuzuschlagen? Was gibt euch da jetzt den ausschlaggebenden Punkt, wo er sagt, jetzt ist es soweit, jetzt investieren wir und wann steigt er dann wieder aus? Gibt es da so irgendwie feste Marken, wo man sagen kann, daran haltet ihr euch?
Ja, also ganz grob kann man sagen, wir wollen eine 30%ige Sicherheitsmarge beim Kauf.
Das heißt einfach, wenn wir eine Firma bewerten und sagen, okay, die Firma hat 100 Euro pro Aktie wert, dann kaufen wir sie nicht, bevor sie unter 70 fällt.
Okay.
So, weil wir sagen einfach, wir müssen eine Schätzung machen, was ist der Wert, der faire Wert des Unternehmens, und der ist ganz klar falsch. Weil wir müssen Annahmen über die Zukunft treffen und die sind unsicher. Also wollen wir eine Sicherheitsmarge, dass wenn wir falsch liegen, mit einem blauen Auge davonkommen. Und verkauft wird halt im besten Fall natürlich, wenn die Aktie steigt und den fairen Wert erreicht, dann sind wir sehr konsequent. Oder wenn wir eine bessere Alternative finden, die besser ins Portfolio passt.
Ja. Und eben, wenn man diese Fair-Value-Schätzungen macht, obwohl wir genau wissen, eben, dass unsere Fair-Value-Schätzungen nicht sehr präzise sind oder auch nicht sein können, hat man zumindest eben so ein bisschen den psychologischen Anker auch, an dem man sich festhalten kann. Eben, wann soll man kaufen, wann soll man verkaufen auch? Oder ich glaube, das ist oft schwierig, wenn es gut läuft, die Nachrichten sind gut, die Aktie steigt und steigt. Wann steigt man da aus? Und da halten wir uns eben auch an diesen fairen Wert. Im Idealfall haben wir natürlich Firmen, eben die zum Beispiel durch Aktienrückkäufe auch den Fair Value pro Aktie erhöhen über die Zeit. Also man bleibt dabei, das Geschäft wächst und dabei die Aktienzahl
wächst mit,
steigt dann der Fair Value.
Okay, also das ist grundsätzlich ja dieser Value-Wert, der ja euch im Prinzip sehr wichtig ist. Ne? Das ist ja auch, kann man ja auch mit so Faktor-ETFs mittlerweile versuchen, auch umzusetzen, ne? Mit eben Value-Ausrichtung. Was denn mit dem Faktor Small Cap? Ist das für euch auch noch eine wichtige Ausrichtung oder zählt der weniger?
Nein, der zählt nicht. Also wir bezweifeln auch ein bisschen, wie auch neuere Studien, dass es diesen Small Cap-Faktor quasi wirklich gibt. Oft war das, glaube ich,
in der
Vergangenheit auch so ein statistisches Artefakt. Und dann kommt es auch immer auf den Markt und die Marktphase an. Also was man jetzt halt seit Jahren sieht, sind, dass die Small Caps generell schlechtere Firmen sind, also schlechtere Margen haben, mehr Schulden haben, als eben die Large Caps, die natürlich auch eben von diesen glorreichen 7 Megatech-Aktien im Schnitt dann sehr gute Zahlen eben aufweisen können, was Qualität der Firma angeht. Also da gibt's auch immer so diese Faktoren eben, dass man, glaube ich, nicht generell sagen kann, Small Caps, das gibt immer Outperformance.
Ja, oder klar, aber es gibt auch nicht immer Outperformance bei Value, ne?
Genau. Aber das ist generell unser Ansatz eben mit diesem Screening, ist auch immer, dass wir versuchen, unvoreingenommen eben zu schauen, global, wo gibt's günstige Aktien? Und eben weder geografisch noch Sektor, noch eben was die Größen angeht, die Branchen und so weiter, dass wir da möglichst keine Vorurteile haben, keinen Homebias, auch nicht immer nur Schweiz, Europa rumfischen, sondern eben global schauen. Und eben zum Beispiel momentan jetzt haben wir viel Value in Brasilien gefunden oder auch in Mexiko, Emerging Markets, jetzt ohne China. Gibt es einiges, das interessant ist. Und eben auch, wenn man die Sektorallokation im Fonds anschaut, wir haben eigentlich null im Technologiesektor und dafür eben viel in anderen Sektoren, die nicht so populär sind momentan, also zum Beispiel der Ölsektor oder Bergbau oder Bierhersteller, solche Sachen.
Ja, habe ich gesehen. Und was auch eine ganz klare Abweichung ist, ist auch die Ländergewichtung. Ich glaube, USA ist irgendwie knapp über 20% bei euch. Ist ja krasses, eine krasse Abweichung zu MSCI World beispielsweise, ne?
Ja, dort sind wir bei 70% USA. Also da sind wir eben auch sehr, sehr weit jetzt vom Index, Marktportfolio weg. Aber wir fühlen uns eigentlich immer wohl damit. Oder vor allem, wenn wir günstige Aktien kaufen können, weit weg von dem, was alle haben, oder von diesen crowded trades, von diesen Aktien, in die sich alle da reindrängeln, da bricht sich dann einmal Panik aus in die andere Richtung. Während eben unsere brasilianischen Aktien haben wir jetzt nicht den Eindruck, dass da viel heißes Geld drin ist.
Wenn der Erfolg euch recht gibt, ist auch alles gut. Ne? Wenn wir ja in den nächsten Jahren dann sehen. Ihr habt ja auch ein Riesenspektrum grundsätzlich. Ihr könnt ja die ganze Welt euch anschauen. Ne? Und da ist mir jetzt auch nochmal eine Frage gekommen. Es gibt ja auch viele, die das selbst für sich irgendwie machen wollen. Das heißt, die kaufen keine Fonds, die kaufen dann lieber selbst Einzelaktien, also Privatanleger. Und es gibt ja auch mittlerweile einige Tools, wo man sich dann die Aktien etwas selektieren kann nach gewissen Kriterien. Glaubt ihr, dass das Erfolgsversprechen für viele sein kann, oder meint ihr, das ist einfach zu komplex für den Normalanleger?
Also ich glaube, grundsätzlich kann das erfolgreich sein. Ich glaube, es ist nicht die Komplexität unbedingt das Problem, sondern eher auf der emotional-psychologischen Seite. Mhm. Eben nach unserer Erfahrung, die meisten auch Privatanleger neigen halt dazu, heiße Stories zu kaufen, oder? Aktien mit gut erzählten Geschichten. Eben oft auch Firmen, die überhaupt kein Geld verdienen, kein Free Cashflow machen, aber einfach eine tolle Story erzählen, Zukunftsprodukt, Zukunftstechnologie, AI, Biotech, was immer. Mhm. Und damit kann man Geld, viel Geld verdienen in kurzer Zeit, aber meistens eben auch sehr viel Geld verlieren in kurzer Zeit. Und dort sehe ich eher das Problem. Also ein Privatanleger, der wirklich die Zahlen anschaut, Analysen und Screenings macht, ich glaube, der ist schon mal auf einem guten Weg. Eben, wir glauben auch, es braucht nicht diesen, eben zum Beispiel Management Access. Man muss nicht mit den CEOs per Du sein, um da irgendwie den Markt schlagen zu können, sondern das reicht, wenn man diszipliniert sich auf die Zahlen fokussiert.
Ja, also, das ist ja auch so, wir haben ein Bloomberg-Tool, das ist eine Software, die ist natürlich sehr effizient, aber eigentlich die Zahlen, die wir anschauen, die kann jeder auch im Internet anschauen. Ich meine, die Geschäftsberichte sind online, Investorenpräsentationen sind online, die Zahlen, die kriegt man überall. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man weiß, worauf man achten muss. Dann ist man relativ schnell. Aber es braucht, es ist so eine gewisse Fleißarbeit, indem man einfach viele Sachen anschaut. Also unsere Meinung ist ja, die Performance liegt nicht in der Qualität der Analyse, sondern in der Quantität der Analysen. Wie viele Steine dreht man um? Und wir sagen halt, ja, wir drehen so viele Steine um, bis wir was finden, was sogar wir verstehen, dass es zu günstig ist. Und das kann halt sein, dass da viele Privatanleger die Zeit nicht dazu haben. Weil ich meine, wir sitzen zu dritt hier in Zürich im Büro, machen den ganzen Tag mehr oder weniger nur das. Und dann gibt's mal ein paar Aktien pro Jahr, die wir kaufen. Das ist halt zeitaufwendig.
Was man halt eben psychologisch auch oft sieht, ist, dass die Leute dann mehr oder weniger sich in die erstbeste Aktie verlieben, oder die sie anschauen, vielleicht mal eben eine Analyse machen, die Geschäftsberichte anschauen und so weiter. Und dann gibt's auch eben aus diesem geleisteten Effort, oder eine Tendenz halt wirklich dann zu glauben, so, das ist jetzt die eine Aktie, mit der werde ich jetzt reich, weil die hat man ja angeschaut. Aber es ist eben eine gewisse Beliebigkeit dabei, welche man sich angeschaut hat, und man hätte vielleicht eben noch 20 oder 100 andere sich anschauen sollen, und da hätte man was Besseres gefunden.
Mhm. Okay. Ja, es sind alles auch viele psychologische Faktoren mal wieder, ne? Also vielleicht müsste es mehr Fondsmanager geben, die auch Psychologe sind.
Ja, ich glaube, es würde nicht schaden. Also es hat wirklich so eher die Frage, worauf schaut man in der Psyche. Den Markt psychologisch zu analysieren, ich glaube, das bringt wenig. Aber sich bewusst zu sein, dass man halt auch Fallstricke hat, dass man ihn auch in Fettnäpfchen tritt, und welche die das sind und wie man die vielleicht ein bisschen kaschieren kann, das, glaube ich, das bringt sehr viel. Deshalb haben wir halt in unserem Anlageprozess durchdacht, und bis jetzt scheint es einigermaßen zu funktionieren, ja.
Und was man halt auch hat, also wo auch die Kleinanleger Vorteile haben, ist eben, dass die institutionellen Investoren sich auch oft selbst eben so bürokratisch-technokratische Schranken auch setzen, oder irgendwie, man hört immer wieder von Fondshäusern oder Banken, ja, in Brasilien können wir generell nicht investieren, zum Beispiel. Mhm. Und das schafft natürlich dann auch Gelegenheiten, oder wenn sich die Leute so selber Schranken aufsetzen, und auch mit diesem ganzen ESG-Hype, der jetzt wieder ein bisschen am Abflachen ist, aber wenn da alle sagen, ja, wir kaufen aus Prinzip keine Öl, Tabak und Alkoholaktien, dann schafft man natürlich Opportunitäten, respektive verbaut sich auch viele Gelegenheiten. Und da haben Privatanleger auch Vorteile, eben weil sie ja kein Anlagekomitee, keinen Bankvorsitzenden, Aufsichtsrat irgendwie hinter sich im Nacken haben, die da immer aufs Image bedacht sind.
Ist auch vielleicht ein Vorteil jetzt für euch, weil ihr ja auch als Vorboutique da relativ frei agieren könnt.
Genau, das ist ja unser Vorteil, oder? Also ein Teil unserer Outperformance kommt sicher daher, eben, dass wir uns nicht diese Schranken quasi selbst setzen.
Also seid ihr auch froh, wenn es dann so, ich sag mal jetzt, Marktverzerrungen gibt, die durch ESG eventuell entstehen, ne? Man darf die nicht mal kaufen, weil die einfach nicht nachhaltig genug wirtschaften. Da sagt ihr, okay, kein Problem, dann verkauft die, wir kaufen die dann zum niedrigeren Preis auf.
Ja, genau. Also wenn man sich jetzt die Rendite des unseren Global Value Fonds anschaut, die war ja hervorragend so in der Corona-Krise und aus der Corona-Krise heraus. Die wäre nicht so gut gewesen, wenn es das ESG-Denken nicht gegeben hätte, weil dann wären die Ölaktien als Beispiel, die wir gekauft haben im Herbst 2020, nie so günstig geworden. Und das hat dann Überrendite geschaffen, weil dort halt niemand mehr investieren wollte. Das sieht man allgemein. Die besten Einstiegsmöglichkeiten kriegt, wenn man auf der Gegenseite einen Verkäufer hat, der verkaufen muss, egal zu welchem Preis.
Und wenn jetzt einer kommt?
Das war genau der Fall, weil dann gab es Pensionskassen, das Investmentkomitee hat entschieden, wir dürfen keine Tabakaktien mehr im Portfolio haben, keine Ölaktien mehr. Die müssen wir bis Ende vom Quartal alle aus dem Portfolio rausschmeißen. Und dann spielt es keine Rolle, welchen Preis man bekommt. Und so werden die Aktien halt noch künstlich zusätzlich gedrückt.
Es muss ja auch immer Käufer geben, ne? Wenn es Verkäufer gibt, dann muss auch Käufer geben und dann stehen dann auf der Käuferseite da auf die Quantex AG in dem Moment. Ja. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ihr macht Profite auf Kosten des Planeten, was sagt er dann?
Können wir nicht nachvollziehen, die Argumentation eben grundsätzlich. Die Kohlemine oder die Tabakfirma, die verschwindet ja nicht über Nacht, nur weil alle Institutionellen die Aktien verkaufen wollen. Irgendjemand muss ja die Aktien kaufen. Also die dürfen uns eigentlich dankbar sein, dass wir da den Ausstieg mit ermöglichen. Und eben solange es Nachfrage gibt, eben nach Kohle oder nach Zigaretten oder anderen Dingen, sehe ich sowieso keinen Grund, wieso man da die Firmen dann drangsalieren soll. Es ist legal, oder? Zigaretten sind immer noch legal. Also wieso soll man nicht in Tabakfirmen investieren dürfen?
Ja, also wir machen ja keine Wertung über das Business, sondern wir schauen einfach, was ist die Marktmeinung und was ist das realistisch oder nicht. Und wenn wir nochmal zu diesem Beispiel zurückkommen wollen, mit den Ölfirmen 2020, die waren so günstig, dass der Markt hat gesagt, in 5 Jahren brauchen wir kein Öl mehr. Und dann war unsere Frage, ja, ist das realistisch? Und da ist keine Wertung über, ist Öl gut oder schlecht, ist erneuerbare Energie gut oder schlecht, sondern mehr die Frage, ja, diese Transformation hin zu erneuerbaren Energie, wenn die wirklich kommt, kommt die in 5 Jahren oder kommt die eher in 50 Jahren? Wir haben gesagt, ja, in 5 Jahren kommt sie sicher nicht. Ob es dann 20, 30, 50, 100 Jahre sind, keine Ahnung, aber der Markt ist hier zu pessimistisch bei den Ölfirmen, also kaufen wir. Und dann haben wir einfach gewartet, bis sich dieses Ungleichgewicht wieder aufgelöst hat.
Nimmt ihr eigentlich euer Stimmrecht dann auch wahr auf den Hauptversammlungen oder macht ihr das nicht?
Ja, also in der Regel nur passiv, also einfach über die Empfehlungen von diesen ISS, also von diesen Consultants, läuft das passiv über die Depotbank. Also wir haben eben mal irgendeinen Fall, wo wir wirklich aktiv irgendeine Motion unterstützen wollen, wie zum Beispiel bei Korean Tobacco war das kürzlich mal so, dass wir einen Aktivisten unterstützt haben. Aber im Normalfall sind wir da nicht engagiert, sondern wir neigen dann eher dazu, wenn uns das Management nicht passt in der Kapitalallokation, dann verkaufen wir die Aktien, steigen aus. Wir sind ja keine Indexinvestoren, eben, die überall dabei sein müssen. Also wenn es uns nicht gefällt, was das Management mit unserem Geld macht, dann verkaufen wir.
meine, trotz eures Erfolges seid ihr ja dann, was Stimmrecht angeht, ja auch nicht die ganz große Nummer bei der Hauptversammlung. Da gibt es ja andere Player, wie beispielsweise BlackRock. Seht ihr das auch als Problem, dass es da jetzt zunehmend eine Konzentration auf einige wenige gibt? Also Stichwort Indexfonds, ne? Also gibt es ja einige, State Street, BlackRock, Vanguard. Ist das ein Problem, dass die mit ihrer, das ist ja eine Macht auf der Hauptversammlung, mit Stimmrecht da vielleicht Einfluss geltend zu machen?
Ich glaube, es ist eher ein Vorteil für das Management-Team, weil es weniger große Investoren gibt, die wirklich ihnen auf die Finger schauen.
Aber die haben entsprechend was zu sagen, ne?
Ja, BlackRock wird da nicht bei jeder Firma, ich meine, die sind in jeder Firma investiert, mehr oder weniger, wird nicht bei jeder Firma anschauen, was verdient jetzt der CEO und ist das gerecht. Aber wenn man halt Aktivisten als Beispiel, als Großaktionäre hat, dann wird es da eher mal eine Aufmischung im Management geben. Also ich glaube, es kann auch gut sein, dass der Anstieg von passiven Investments das vorangetrieben hat, dass diese Lohnschere zwischen normalem Mitarbeiter und Management-Team so stark gestiegen ist. Weil niemand sagt, ja, 500 Mal mehr Lohn als der Autonormalverbrauch, das ist nicht okay, das sagt jetzt einfach niemand. BlackRock sagt einfach, wir haben Geld und müssen investieren, was ihr macht, interessiert uns nicht.
Peanuts, ne? Also es erhöht so ein bisschen eben dieses Allmende-Problem, oder? Dass eben die Firmen, die großen Firmen vor allem, die gehören eigentlich niemandem mehr so wirklich, oder? Die sind so zersplittert in der Eigentümerschaft eben, dass der Verwalter das Management mehr oder weniger machen kann, was es will, oder? Also bei ganz extremen Verstößen. Das ist so ein bisschen das Problem, eben, dass dann oft die Firmenchefs sich auch bereichern oder eben absurde Übernahmen einfädeln, weil sie einfach diese Deals machen wollen für ihr Ego. Und die Aktionäre sind so zersplittert und passiv, dass sie da
das ist es,
sich
genau.
nicht dagegen organisieren können.
Ja, gerade die Investoren über die Fonds, ja, die geben ja ihr Stimmrecht sowieso ab. Und wenn es dann nicht wirklich auch genutzt wird, ja klar, dann fällt diese Kontrollinstanz so nach und nach weg. Mhm. Thema ganz kurz vielleicht jetzt, weil ihr vorhin auch gesagt habt, es gibt auch viele Hype-Themen. Also künstliche Intelligenz ist für euch eher ein Hype oder doch was, was jetzt vieles verändert, aber vielleicht auch viele Firmen davon profitieren können, so dass es kein einzelnes Unternehmen da jetzt vielleicht profitiert, sondern im Prinzip alle. Kann das vielleicht sein, dass es dazu kommt, dass die gesamte Aktienlandschaft dadurch vielleicht auch nochmal einen Schub bekommt?
Nee, also das sehen wir nicht. Eben generell neue Technologien, die alle nutzen können, führen dann eigentlich zu keinen Wettbewerbsvor- oder Nachteilen. Außer vielleicht eben Vorteile für die Hersteller dieser Technologien, Anbieter. Also wir sehen schon den Case natürlich für Nvidia, die Chips produzieren, für all diese AI-Modelle, die jetzt trainiert werden müssen. Aber das ist halt alles schon in den Preisen drin, da wird viel erwartet. Eben der Markt macht oft erst diesen Aggregatsfehler, dass er jetzt das Gefühl hat, jede Firma, die irgendetwas mit AI macht, wird der Gewinner. Das war vor 2 Jahren dasselbe mit Elektromobilität, hat der Markt auch geglaubt. Jede Firma, die irgendwas mit Elektromobilität macht, wird der große Gewinner. Da waren die Bewertungen entsprechend hoch und jetzt sieht man ja, es ist ein Verdrängungskampf, oder? Was Tesla gewinnt, verliert jemand anders und umgekehrt. Am Schluss werden eigentlich nicht mehr Autos verkauft als vorher mit Verbrennern. Es ist teurer, es ist eben viele Verluste stapeln sich bei den Startups. Also das ist so dieser typische Aggregatsfehler, es kommt ein neues Thema. Und der Markt glaubt, jede Firma, die in diesem Thema aktiv ist, wird der Gewinner. Auch wenn das Thema kommt, die meisten Firmen werden eben typischerweise Geld verlieren und scheitern. Und es wird nur ein paar wenige Gewinner geben. Und wie beim Internet-Boom Ende 90er Jahre, Google war noch nicht mal an der Börse, als die Internet-Tech-Blase im Jahr 2000 geplatzt ist. Und der große Gewinner eben Google und dann Facebook, die kamen erst Jahre später. Die waren gar nicht am Markt. Aber damals hatten auch alle geglaubt, Internet, das ist das große Ding. Alle Firmen werden damit reich und wir werden alle glücklich damit.
Ja, und was auch interessant ist, ist, jetzt ist ja auch so, dass künstliche Intelligenz soll jedes Weltproblem lösbar machen. Oder ja, die Schuldenberge der Staaten ist kein Problem, weil die Produktivität so zunimmt, weil Wirtschaftswachstum ist sich nicht was. Aber dasselbe hatte man ja beim Internet. Also das Internet war ja eigentlich ein riesen Produktivitätsschub, wenn man
sich in der Theorie,
Praxis. Aber in der Praxis hat man da gar nicht viel gesehen. Also in den letzten 20 Jahren hatten wir keinen riesen Produktivitätsschub. Mhm. Und das kann jetzt auch sein, dass man denkt, ja, KI, da macht der Computer alles selbst. Es wird sehr, sehr produktiv. Keine Ahnung. Es kann sein, dass es die Welt verändert, aber es muss noch lange nicht heißen, dass jetzt ja, wir alle aufhören können zu arbeiten und dass die Börse durch die Decke geht. Das war das letzte Mal auch nicht der Fall.
Und eben oft sind die Gewinner nicht die, die alle glauben. Also was man zum Beispiel jetzt schon sieht, ist, dass die Stromnachfrage rapide wächst durch diese KI-Modelle, die da trainiert werden. Das frisst extrem viel Strom. Also in den USA in gewissen Regionen ist der Strom jetzt schon knapp geworden, eben auch deswegen. Das ist spannend, oder? Da ist dann plötzlich die Energiehersteller, die Gasproduzenten oder was
profitieren.
Sind dann die großen Gewinner und eben nicht das 27. KI-Startup, das auch noch an den Rennen an den Start geht.
Und jetzt gerade beim Thema Stromverbrauch und jetzt dem kürzlich zugelassenen Bitcoin-ETF in den USA, wie steht er zu dem Thema? Ich glaube, Bitcoin oder Kryptowährung spielt jetzt für euch keine Rolle im Portfolio.
Nein, also wir sehen da eben keinen Wert. Wir sehen Krypto, das ist eher so wie Fußball- oder Baseball-Sammelkarten. Das scheint einen gewissen Sammelwert zu haben in Kreisen, aber wir sehen da keinen intrinsischen Wert. Das generiert keinen Cashflow. Also entsprechend glauben wir, für uns ist der faire Wert eigentlich null. Ist kein Investment.
Okay, also der Bitcoin-ETF ändert da auch nichts an eurer Einschätzung?
Nee, also der wird höchstens eben den Stromverbrauch vielleicht dann ein bisschen reduzieren, weil mehr ETF als effektiv Bitcoin getradet werden, aber sonst, glaube ich, ist da der Einfluss marginal.
Ja, ja. Ich habe es mal zum Spaß so angeschaut. Wir haben ja einen Mischfonds und da versuchen wir eigentlich auch so eine Ansammlung von wenig korrelierten Anlageklassen zu generieren. So, da haben wir ja Aktien, Gold, unterschiedliche Rohstoffe und da sieht man, da versuchen wir eigentlich tiefe Korrelation hinzubekommen, dass wir, weil wir eine Rebalancing-Strategie haben, dass wir den Rebalancing-Effekt nutzen können. Dann habe ich einfach mal geschaut, okay, was ist eigentlich die Korrelation zwischen Bitcoin und dem Aktienmarkt? Was man sieht über die Zeit, am Anfang war es sehr tief, da ist der Bitcoin geschwankt einfach so, aber die nimmt jetzt ständig zu. Und jetzt ist zum Beispiel in den letzten 3, 4 Jahren ist die Korrelation von Bitcoin mit Aktien etwa so stark wie der Ölpreis mit Aktien. Also es gibt immer weniger Diversifikationsvorteil, weil wir glauben halt, in den letzten Jahren hat es sich mehr als Spekulationsbarometer herausgestellt, als so ein separat stehendes Investment.
Also FOMO gibt's bei euch nicht.
Nee. Also wir spüren natürlich schon auch FOMO, oder? Wir sind alle eben auch Menschen emotional.
Ja, aber nicht beim Bitcoin.
Ja, vielleicht selbst dort, aber ich glaube, wir sind relativ diszipliniert darin, dem zu widerstehen.
Könnt ihr aushalten, ne? Also FOMO, vielleicht für die, wo es nicht kennen.
FOMO muss man aushalten können, sonst hat man keinen Erfolg an der Börse, glaube ich, auf lange Sicht.
Genau.
Ja, ich glaube, wir versuchen uns halt einfach was zu schützen. Die gröbsten Fehler, glaube ich, ist, wenn man was kauft, was man nicht versteht. Einfach aus Hoffnung. Das ist auch wieder das Greater Fool. Ich hoffe, ich kauf den Bitcoin heute.
Das ist Greater Fool, auf jeden Fall, ne?
Ja.
Also FOMO, Fear of Missing Out, das heißt, man hat Angst, man verpasst vielleicht irgendwas. Und ich habe auch mal ein Gespräch geführt mit dem Jan Altmann von der ETC Group und die hatten ja so einen Backtest mal gemacht, was wäre eine Portfoliobeimischung von 1%, von 2%, von 3% Kryptowährung in einem Portfolio, hat natürlich wahnsinnig starke Auswirkungen, ne, aufgrund der extremen Kursentwicklung der Vergangenheit. Aber klar, es weiß halt keiner, wird es so bleiben, ne? Wird es in Zukunft einen Greater Fool geben, der einen höheren Preis zahlt, ist beim Gold halt aber auch ähnlich, ne? Nur Gold ist halt physisch.
Ja, Gold ist physisch, hat auch eine physische Nachfrage nach Schmuck und so weiter. Auch als Zentralbanken, Reservewährung sieht man da starke Nachfrage. Und eben immer diese Frage, wenn morgen die Börse 10 Jahre zugeht, Kryptohandel wird verboten für 10 Jahre, was haben Sie dann noch, oder? Beim Gold haben Sie immerhin den Barren und bei den Aktien gibt es wahrscheinlich immer noch Cashflows und Dividenden, auch wenn kein Börsenhandel stattfindet. Also das ist schon eine andere Kategorie von Investment als eben eine Kryptowährung. Eben das sehe ich eher so wie eine Baseball-Sammelkarte. Es gibt halt Leute, die sammeln Kryptowährungen. Okay, ist okay.
Ja, aber ja, es ist schon ein berechtigter Vergleich. Gold hat einfach einen Track Record über 5000 Jahre. Bitcoin gibt es seit 2009. Und halt wieder zu der Korrelation zurück. Gold korreliert nicht mit dem Aktienmarkt und deshalb kann es als Diversifikator wirklich was nützen. Und wenn das beim Bitcoin je länger, je mehr nicht mehr der Fall ist, dann, ja, dann hat man keinen Diversifikator mehr im Portfolio.
Okay, gut, habe ich verstanden. Jetzt habe ich noch so ein paar kleinere Fragen, da gehen wir jetzt dann zügig mal dran und dann sind wir auch schon gleich soweit durch. Habt ihr jetzt mal so ein paar aktuelle Käufe von euch mal aufgelistet? Vielleicht kann man da ganz kurz was dazu sagen. Das ist einmal eBay. Hat mich schon ein bisschen überrascht, aber okay, eBay. ArcelorMittal, das ist ein Stahlunternehmen. Dann haben wir die InMode-Unternehmen. Kennt auch nicht jeder, glaube ich. Und dann noch die Banco Bradesco. Das sind so aktuelle Käufe von euch.
Also Verkäufe teilweise jetzt auch.
Ach so, wieder Verkauf schon.
Genau, also ArcelorMittal und Bradesco haben wir verkauft jetzt die letzten.
Das war aber dann ein kurzer Trade, oder?
Nee, die waren eigentlich beide über ein Jahr im Portfolio.
Ah, okay,
Ja,
habe ich irgendwas falsch
Arcelor
vielleicht.
jetzt 2 Jahre sogar.
Ja. Aber ja, eBay ist spannend, also spannend, weil es so langweilig ist. Ein Tech-Wert, den niemand haben will, weil wo gibt es denn das? Was man einfach sieht, ist, wir beobachten eigentlich eBay schon seit etwa 5 Jahren, haben uns näher damit beschäftigt. Und die Geschichte war immer dieselbe. Amazon zerstört eBay. Und das ist auch eine berechtigte Angst, aber man sieht es jetzt auch über die letzten 5 Jahre, es hat nicht gestimmt. eBay wächst gar nicht wirklich, so 3-4% im Jahr, plus minus, aber sie verschwindet nicht und ist immer noch hoch profitabel. Und das Business, ich würde sagen, eigentlich ist das Geschäft besser als Amazon, weil eBay ist eine reine Plattformfirma. Die haben keine Logistik, also das meinen ja die Käufer und Verkäufer, also die Verkäufer machen das ja selbstständig. Bei eBay haben sie ein riesiges Logistikcenter, das finanziert werden
Bei
muss.
Amazon, ja.
Sorry,
Bei
bei
Amazon, ja.
Amazon. Das kostet sehr viel und diese Kosten hat eBay nicht, sondern die machen reichlich Gewinn und schütten das einfach an den Aktionären wieder zurück durch Dividenden und vor allem Aktienrückkäufe.
Also bei eBay bleibt eben sehr viel Free Cashflow übrig für Ausschüttungen, während eben bei Amazon eigentlich kein Free Cashflow übrig bleibt. Also die Firma zahlt, hat noch nie Dividende gezahlt und es werden so pro forma Aktienrückkäufe teilweise gemacht, aber die Neuemission an Aktien durch Optionsprogramme ist viel höher. Also die Aktienzahl bei Amazon, die wächst auch. Also Amazon effektiv hat kein Geld für die Aktionäre übrig. Man hat eine gute Story, man hat schönes Umsatzwachstum, aber kein Geld für die Aktionäre übrig. eBay ist so ein bisschen die Kehrseite davon. Keine schöne Story, aber viel, viel Cash übrig, der ausgeschüttet wird.
Ja,
Sind
die
die
Dividende?
Bewertung ist sehr tief, also Free Cashflow-Rendite beim Kauf für etwa 9%, also ich sage jetzt KGV von 11. Das war günstig. Und was ich auch interessant finde, das ist aber eine Theorie. Es könnte auch sein, dass eBay eine antifragile Unternehmung ist, sprich, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dass die Firma potenziell profitieren könnte. Weil eBay ist ja Okkasionshandel,
Genau.
Secondhand. Dann könnte man sagen, ja, ich habe kein Geld mehr für einen neuen Tisch, aber
Ja.
vielleicht finde ich einen auf eBay.
Ich misste mal den Keller aus vielleicht, ne? Verkaufe alles bei eBay.
Genau. Ja, dafür zahlt man nichts für dieses potenzielle Absicherungstool.
Mhm. Aber es ist so eine typische Aktie, die wir eben gerne kaufen, wo einfach die Zahlen sind gut, aber es ist nicht sexy, es ist keine heiße Story. Mhm. Die meisten Leute verdrehen ein bisschen die Augen, wenn wir damit kommen.
Also
das ist so das Typische, was wir machen.
Von außen betrachtet tut sich da auch irgendwie nichts. Also die Oberfläche von eBay, die hat sich nie krass verändert, ne?
Ja, nee, es ist wirklich altmodisch und langweilig und es ist auch interessant für uns. Niemand ist Feuer und Flamme bei uns im Geschäft für eBay.
Das gefällt euch.
Sie tickt einfach alle Boxen, so ja, okay, günstig, stabil, gute Bilanz. Mhm. Und am Ende muss man sagen, ja, die müssen wir halt einfach kaufen, aber niemand ist Feuer und Flamme. Und was wir in der Vergangenheit gelernt haben, ist, das sind oft die besten Investments, die wir selbst gar nicht wirklich kaufen möchten.
Mhm. Na, jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal Werbung gemacht für die. Wie gesagt, keine Empfehlung, einfach nur mal eine Vorstellung. Aber zahlen die Dividende, eBay?
Ja, etwa 2%.
Ah ja, okay. Ja,
nein, ne? Plus auch Rückkäufe.
Okay, und dann InMode ist eher so Schönheitschirurgie, habe ich jetzt gelesen, ne? InMode.
Genau. InMode ist ein israelisches Unternehmen mit einem relativ neuen Verfahren für Hautstraffung. Im Gesicht vor allem, aber auch sonst im Körper, wird mit Radiofrequenztechnologie wird so das Fett quasi verbrannt unter der Haut und gleichzeitig irgendwie die Hautoberfläche gestrafft. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Also die Firma ist die letzten 5 Jahre sehr stark gewachsen, Weltmarktführer geworden in diesem Bereich. Mhm. Und was uns da gefällt, eben, es ist viel Free Cashflow da. Die Firma ist schuldenfrei, hat 600 Millionen Cash in der Bilanz. Also selbst wenn jetzt vielleicht eine Delle kommt, oder man sieht so ein bisschen die Gefahr, die sehen wir auch, dass jetzt war so dieser Corona-Konsumboom, auch eben viele haben auch die Lockdowns genutzt, um sich mal die Fassade liften zu lassen natürlich.
Ja.
Dass da vielleicht die Nachfrage dann ein bisschen zurückgeht, jetzt auch die nächsten 1-2 Jahre, das kann gut sein.
Ja.
Aber längerfristig scheint das Verfahren eben sehr gut zu sein, weil es minimalinvasiv ist, also weniger invasiv als eben ein klassisches Facelifting oder so mit Operation. Und die Resultate offenbar ähnlich gut. Und eben wir zahlen nichts dafür für die Option, dass die Firma weiter wächst. Free Cash für Rendite ist irgendwo bei 10%. Beim jetzigen Preis, Bilanz ist gut. Selbst wenn eben das Verfahren jetzt vielleicht doch nicht so der Hit ist oder neue Konkurrenz kommt, sollten wir mit dieser Aktie auf diesem Preis und mit dieser Bilanz nicht allzu viel Geld verlieren können.
Ja, gut. Aber ist klar, natürlich schon spekulativer als eine eBay, wo man
plus minus. Ist auch kleiner, ne, das Unternehmen.
Ja. Sonst ein anderer interessanter Zukauf, den wir kürzlich gemacht haben, ist die Allison Transmission. Kennt wahrscheinlich auch fast niemand. Wir haben sie auch nicht wirklich gekannt. Das ist der Weltmarktführer in
bei Kupplung.
Schaltgetrieben, vor allem für große Trucks, also für die Logistik.
Allison Transmission.
Ja, genau. Und was man da sieht, ist, die Firma läuft sehr gut, ist ein bisschen zyklisch, das ist so. Aber sie haben ganz klar Preissetzungsmacht, weil ihre Schaltgetriebe besser funktionieren oder wenn man von handgeschalten auf Automatik wechselt, dass das wirklich einen Nutzen bringt. Aber der Markt hat auch gesagt, halt ja, Elektrofahrzeuge haben gar kein Schaltgetriebe mehr.
Mhm, genau, dachte ich es auch.
Da braucht man diese Firma nicht mehr. Und wir sind der Meinung, das ist der Grund, wieso die Aktie so günstig ist, weil wenn man so vergleicht mit anderen Industriewerten, die haben jetzt einen rechten Boom, weil es so ein Infrastrukturprogramm in den USA gegeben hat. Die sind alle sehr teuer, aber Allison Transmissions nicht.
Das Management aus dem Grund ist wahrscheinlich.
Ja, genau. Das Management geht sehr schlau mit Kapital um. Ist wirklich sehr gut und wir glauben halt einfach, ja, Elektromobilität scheint schon zu kommen, was man auch sieht. Sie selbst sind auch aktiv in diesem Markt, also haben auch schon 1,5 Milliarden Umsatz gemacht seit ein paar Jahren damit. Und Wir sind auch der Meinung, dass so die Elektromobilität bei wirklich so den großen Trucks, die Cargo liefern, dass das länger dauern wird.
Genau, also auch eben, die machen auch Kupplungen für nicht nur für Lastwagen, sondern eben auch für diese Bergbaugeräte, für Bagger, für Panzer auch, fürs Militär. Mhm. Und ich sehe jetzt den elektrisch betriebenen Panzer nicht so bald kommen die nächsten Jahre und eben auch generell die Trucks sind einfach zu ineffizient mit Batterien. Mhm. Die Batterie ist dann bald schwerer als die Ladung. Also ich glaube, da hat der Markt ist ein bisschen zu pessimistisch wie bei den Ölaktien vor 3 Jahren, dass er das Gefühl hat, in 5 Jahren braucht niemand mehr eine Kupplung in so einem Schwerlastding.
Ja.
Das sehen wir ein bisschen anders.
Ja, das kann vielleicht wirklich ähnlich sein wie mit dem Öl, ne? Dass man da ein bisschen übertreibt mit Pessimismus. Vielleicht ist aber auch irgendein ESG-Ding wieder mit drin, wenn die da einen Bezug haben zu Panzern, ne? Dass man sagt, okay, die gehen dann eben nicht, ne? Weil sie eben da irgendwo auch Geschäfte mit in der Waffenindustrie machen.
Ja, gut, das ist 5% vom Umsatz, aber okay.
Kann man noch tolerieren.
Rolle spielt, ja.
Okay. Wunderbar, da haben wir jetzt auch schon also viel viel Wert in diesem Gespräch auf jeden Fall. Jetzt noch diese Vorstellung von diesen Unternehmen, die wahrscheinlich viele nicht auf dem Schirm hatten. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Kann sich jeder mal anschauen. Ne? Trotzdem keine Empfehlung gewesen jetzt, aber auf jeden Fall mal interessanter Wert, um mal sich mal genauer schlau zu machen drüber. Als Schlussfragen, 2 Stück. Wie seht ihr denn jetzt das Risiko mit der US-Präsidentschaftswahl? Was ist da euer Basisszenario? Kommt er zurück oder bleibt der aktuelle?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Aber wenn es wirklich zu, also es ist ein Trauerspiel, wenn es wirklich das Rennen Trump gegen Biden wieder gibt, dieses Rematch. Mhm. Oder was kommen wird, was das für einen Einfluss hat. Mhm. Das sind Überlegungen, die wir uns keine machen. Beziehungsweise die Trump-Wahl von 2016, das ist schon 8 Jahre her, hat auch wirklich gezeigt, dass es nichts bringt. Weil da war ja Hillary Clinton, Donald Trump und dann hat es geheißen, ja, wenn Trump gewählt, also Hillary gewinnt, aber wenn Trump gewinnt, das wäre eine absolute Katastrophe. Mhm. Und dann, was ist passiert? Nicht Hillary hat gewonnen, sondern der Trump. Mhm. Und was ist passiert? Das war eigentlich super. Für Aktien.
Mhm. Die Börse ist
bestimmt. Genau, für die Börse. Mhm. Weil dann plötzlich die Geschichte gedreht hat, weg von er ist zu extrem hin zu es gibt Steuerreduktionen für die Unternehmen. Also was das bringt, wer das Rennen macht, wie das die Börse beeinflusst, das ist so, dass man das alles hinbekommt. Ich glaube, das ist praktisch unmöglich.
Genau, also selbst wenn man eben wie damals wissen würde, wer gewinnt, weiß man noch lange nicht, wie die Börse dann darauf reagiert. Also auch aus dieser Sicht eben. Das ist jetzt wirklich so ein politisches Risiko, glaube ich, wo man sich keine Gedanken drüber machen sollte als Anleger. Weil es eben, das hat einfach keinen Sinn. Ja, sondern wirklich gute Unternehmen auswählen, mit vernünftigen Preisen kaufen. Das ist das Wichtige.
Okay. Jetzt noch eine Sache, wo ich selbst gerne mal eure Meinung hören möchte als Profis. Und zwar gibt's da jetzt hier und da Leute, die verkaufen so Art Seminare, wo sie eben jemandem ja im Vorfeld etwas suggerieren, wir wissen genau, was passiert. Und unter anderem sind da so ein paar Regeln aufgestellt worden. Ich habe mich da mal angemeldet, habe mir das mal angehört und würde gerne wissen, was ihr von diesen Regeln hält, ob es überhaupt Regeln gibt, die man hat an der Börse. So, und diese Regeln, die ich damit aufgeschrieben habe, war die ersten 5 Tage an der Börse bestimmen den Rest vom Jahr. 2. Regel, ungerade Jahre sind positiv, gerade Jahre sind negativ, ne? Also die Jahreszahl, um die geht's. Dann die 200-Tage-Linie. Ist man drüber, mit dem Wert investiert man, ist man drunter, geht man raus. Also alles ganz einfache Regeln eigentlich. Und dann noch eine, der Euro-Dollar ist im Dezember, geht er nach oben und im Januar geht er nach unten. Was ist davon zu halten?
Wenig. Also das ist halt so ein bisschen wie eine Regel, wenn man sagt, ja, im Januar ist es tendenziell kalt oder unter Null. Das stimmt meistens, aber eben nicht immer. Mhm. Und dann ist jetzt an der Börse konkret die Frage, was passiert, wenn es denn nicht stimmt? Also gewinnt man mehr, wenn es stimmt, weil alle denken ja, dass das jedes Jahr so ist, versus wie viel verliert man, wenn es dann nicht stimmt. Und das zeigt schon ein bisschen eben, dass so einfache Faustregeln, die können nicht den Erfolg bringen, dann würde es schon lange jeder machen. Wenn es aber jeder macht, dann gewinnt man nichts mehr damit, weil es ist schon eingepreist. Also das kann kein Weg zum Erfolg sein. Sondern es sind oft einfach statistische Artefakte aus dem Backtesting, die man sich vielleicht eben für die letzten 20, 30 Jahre, wo man Daten hat, vielleicht zeigen kann. Aber wenn man dann einen 100-Jahres-Datensatz nehmen würde, wäre es schon wieder weg. Eben so einfach kann es nicht sein, das Investieren.
Ja, es gibt wahrscheinlich schon so 200-Tageslinie als Beispiel, kann schon einen gewissen Einfluss haben, weil halt sehr viele Leute daran glauben, da wird es wie so selbst prophezeien. Aber ich glaube, wir sind das beste Beispiel, dass man auch Geld verdienen kann, wenn man unter die 200-Tageslinie fällt, weil oft ist so, dass wir Investments kaufen, ja, nachdem sie gefallen sind, als Well-Investoren. Dann sieht man oft so einen Chart, der geht vielleicht drauf und dann halbiert sich die Aktie und dann kaufen wir. Dann ist man sicher unter der 200-Tageslinie, aber anscheinend kann man mit dieser Strategie auch den Aktienmarkt schlagen und so.
Aber eben, ich glaube, so einfache Faustregeln und Formen, das kann nicht funktionieren, sonst würde das schon lange jeder machen und so reich werden auf die einfache Tour. Das kann nicht so einfach sein.
Ich wollte es auch einfach nochmal von den Profis jetzt hören, ne? Also ich meine, das ist ja auch ein Weg zum Reichwerden, Kurse zu verkaufen, wo man eben erzählt,
Ja,
man
genau.
bringt einem
Das
das
ist
bei, wie man reich wird, ne? Und genauso läuft es eben
ein
auch. Also bevor er da jetzt viel Geld für so ein Seminar ausgibt, hört euch lieber die Profis hier an, die wissen es dann auch besser. Also auch generell, ich fand das Gespräch unheimlich spannend, unterhaltsam, interessant. Ich hoffe, dass es auch euch, die da jetzt zugehört haben, so geht. Schreibt gerne in die Kommentare, liked und teilt. Ich finde, ihr seid auch wie so eine unterbewertete Aktie, die total wertvoll ist, weil viele sind, also es gibt so gewisse Protagonisten, die sind ständig zu sehen im YouTube. Aber euch zuzuhören, finde ich, ist da oftmals noch viel interessanter und wertvoller. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jetzt haben wir ja doch über eine Stunde geredet. Ja, und danke für die Zeit.
Ja, sehr geschehen. Danke für die Einladung.
Alles klar. Dann viele Grüße in die Schweiz und bis zum nächsten Mal, sage ich dann mal. Tschüss.
Ja, gerne. Tschüss.